Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga Couch Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung.
Herzlich willkommen zu unserem Yoga Coach Podcast. Namaste, liebe Yogis da draußen, liebe Yoginis. Namaste, Saraswati.
Namaste, ihr Lieben. Namaste, Rebecca.
Heute geht es um Atmen.
Ja.
Ist ja jetzt besonders präsent auch durch das Masketragen und so. Deswegen kamen wir da so ein bisschen drauf. Was verbindest du denn mit Atmen?
Also die Yogis verbinden mit Atmen Freiheit, Entfaltung. Umso tiefer ich atmen kann, umso mehr sogenannte Atemräume ich nutzen kann im Körper, umso befreiter wird sich auch der Geist und die Seele fühlen. Der Atem gilt im Yoga als Bindeglied zwischen Körper, Geist und Seele.
Wenn du sagst Atemräume, was gibt es denn noch außer der Lunge?
Genau, also gibt immer so dieses anatomische oder rein physiologische innere, äußere Atmung, also in der Lunge oder dann eben Transport über das Blut. Davon sprechen die Yogis aber eher nicht, also natürlich auch, es gehört ja auch zum Thema Gesundheit dazu. Aber wenn ich von Atemräume spreche ich von Prana, von Lebensenergie, die über den Atem im Körper aufgenommen wird. Und dann haben wir im Yoga ja gerne solche Sätze wie atme in deine Fingerspitzen oder in deine Fußspitzen. Oder gerade wenn ich jetzt irgendwie in eine Seitbeuge gehe und gehe dann wieder raus und atme dann in diese gestreckte Seite rein, dann merke ich, das fühlt sich jetzt lebendiger an, da kann ich hinatmen. Und dann frage ich immer, ja, hast du da jetzt wirklich hingeatmet? Natürlich kommt die Antwort, nee, eigentlich, natürlich habe ich nur in die Lunge geatmet, aber ich habe trotzdem etwas gespürt. Dann sage ich, ja, das, was du jetzt gespürt hast, ist Prana, das ist Lebensenergie. Dann sind viele immer erstaunt, dass sie so feinstofflich eigentlich ganz natürlich spüren können, nur haben sie es nie so gesehen, das ist ihnen nie aufgefallen. Mhm. Und also über den Atem nehmen wir diese Lebensenergie auf, also es ist mehr als einfach nur Luft aufnehmen. Mhm.
Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja gut, ich kenne die klassische Atemübung, die du uns auch immer zeigst mit der Nase, ne?
Na, die Shodhana, die Wechselatmung, so genau. Der Klassiker, ja.
Ja, mhm. Das ist so Standardwerk. Also für diejenigen, die davon keine Ahnung haben, kannst du es kurz erklären, wie man das macht?
Also klassischerweise erstmal zu der Atemtechnik wird die im Yoga erst gelehrt, wenn der Yogi fortgeschritten ist, normalerweise laut Patanjali. Also eigentlich beschäftigen wir uns ganz, ganz lange nur mit dem Körper. Und dann irgendwann kommen die ersten Atemtechniken dazu.
Echt? Warum?
Weil es ein heikles Thema ist. Weil wir über den Atem direkt Einfluss auf die Persönlichkeit nehmen. Der Atem und die Persönlichkeit sind miteinander verknüpft. Die Art und Weise, wie jemand atmet, gibt Aufschluss darauf, was für eine Persönlichkeit er ist. Und in dem Moment, wo ich den Atem verändere, verändere ich auch direkt Persönlichkeit, die Psyche, das Wohlbefinden. Und es muss deswegen gekonnt sein, weil wenn ich den Schüler in Stress versetze durch das, was ich lehre, dann ist es ja eher kontraproduktiv.
Was hat, nochmal zurück zur Persönlichkeit und dem Atem, das finde ich ja spannend, erklär mir das mal, gib mir mal ein paar Beispiele.
Also wenn jemand sehr gestresst ist, dann wird er eher flach, höchstens in den oberen Brustkorb, vielleicht sogar nur irgendwie in den Halsraum atmen, gefühlt. Und wird abgehackt atmen oder sogar Atempausen drin haben, ungewollte Atempausen, dass er die Luft anhält. So, ich muss das noch schnell erledigen. dieser Mensch, das macht ja eine Auswirkung auf die Persönlichkeit. Es wird ein sehr gestresster Mensch sein, der kurz angebunden ist, ja, der schnell oben rausgeht, weil er seine eigene Tiefe nicht nutzt, also die sich selbst keinen Raum zum Atmen gibt. Also wird er kurz angebunden sein.
Mhm.
Wenn ein Mensch sehr, sehr langsam atmet, wird man das auch in seiner Persönlichkeit merken, dass er insgesamt ruhig rüberkommt, entspannt rüberkommt und wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Einfach nur, weil er ruhig atmet. So wissen wir im Yoga, dass es Menschen gibt, die dreimal in der Minute ein-ausatmen und Menschen gibt, die das 18-mal oder 25-mal machen.
Und der Normalsterbliche im Alltagsgeschäft, wie oft atmet der?
So, ja, schon so um die 18-mal, ja. 12 bis 18-mal.
Mhm.
Aber ein Yogi würde langsamer atmen. Ein fortgeschrittener Yogi atmet langsamer.
Aha. Und in den Bauch dann eher rein?
Tiefer in den Bauch, genau. So diese Bauchatmung, so wie man das bei Babys kennt. Wenn man denen mal zuschaut, dann hebt sich also der Bauch beim Atmen. Das ist jetzt die gesunde Atmung, da ist noch alles in Ordnung. Das heißt, da hat noch keine Einwirkung auf die Persönlichkeit stattgefunden. Das Baby atmet einfach, wie es ist. Und umso mehr es in diese Stressflut, die wir hier kreieren, künstlich kreieren, hineingerät, umso mehr wird sich der Atem verändern und damit auch die Persönlichkeit.
Mhm. Und wenn man jetzt anfängt, stärker in den Bauch zu atmen und ruhiger zu atmen, was macht das mit der Persönlichkeit? Dann ist man entspannter.
Ja, man ist ruhiger, man ist mehr bei sich. Also das ist ja Ziel unserer Atemübungen auch, unter anderem, dass man so präsent mit dem Atem verbunden ist, dass man immer spürt, mein Atemrhythmus bleibt immer gleich. Egal, ob ich jetzt Stress habe oder ob ich irgendwo hinrennen muss, also mich körperlich betätige, ich versuche den Atem immer im gleichen Rhythmus zu halten. Natürlich, wenn wir jetzt hier sitzen und sprechen, wird mein Atemrhythmus auch etwas höher sein, als wenn ich in der Meditation bin.
Mhm.
So unmittelbar nach der Meditation ist er viel, viel langsamer.
Achtest du bei dir auf deinen Atem und auch in der Yoga-Lehrerausbildung, schult man das da gezielt?
Man schult es gezielt, ja. Das gehört auf jeden Fall dazu, auf den Atem zu achten oder auch die Yoga-Übungen im Atemrhythmus auszuüben. Das heißt, der Körper passt sich dem eigenen Atemrhythmus an und nicht andersrum. Sonst würde ja die Tendenz bestehen der meisten Menschen, wenn ich eine anstrengende Übung mache, dass ich vielleicht die Luft anhalte oder wenn ich was dynamisch Schnelles mache, dass ich dann auch schneller atme. Und die Kunst ist es, ganz bei sich zu bleiben. Der Atemrhythmus bleibt gleich und dann wird eben die Übung langsamer. Der Körper muss lernen, okay, ich passe mich an.
Mhm. Wie ist das bei Panikattacken? Das hat ja auch viel mit Atmung zu tun. Aus yogischer Sicht, was kann man da tun?
Also eine Panikattacke ist eine Wechselwirkung von einer Erinnerung, zum Beispiel von so einem Flashback und einer Stressreaktion, also einer Hormonausschüttung im Körper, die dann wiederum auf den Atemrhythmus wirkt. So, das gehört ja irgendwie immer alles zusammen. Mhm. Und wir unterbrechen das, also wir können mit dem Flashback erstmal nichts machen. Wir können natürlich visualisieren und ihn versuchen zu verändern, aber erstmal ist er ja da. Dann wir können mit einer Hormonausschüttung erstmal auch nichts machen. Ich kann jetzt nicht sagen, schütte die Hormone nicht aus, aber ich kann an der Stelle des Atems unterbrechen und feststellen, ah, okay, wenn ich eine Panikattacke habe, dann wird der Atem unregelmäßig oder ich halte die Luft an oder ich bekomme Stress durch diese unregelmäßige Atmung. Das heißt, es kommt zu einer weiteren Hormonausschüttung, weil meine Organe ja dann auch in dem Moment nicht mehr richtig versorgt werden mit Sauerstoff. Das bedeutet, die Organe werden auch wieder Meldung geben, halte mal, hier stimmt was nicht, Stresshormon. und so weiter. Also dann ist man in dieser Spirale drin und in dem Moment, wo ich dann Einfluss auf den Atem nehme, kann ich diese Spirale ja unterbrechen, sodass es im Yoga gezielt Atemtechniken gibt, die zu unterbrechen. Also man kennt das aus einer Studie mit Kriegsveteranen, dass man dass man durch diese Yoga-Therapie sehr, sehr große Fortschritte machen konnte, dass die Menschen keine Panikattacken mehr hatten. Einfach durch das Zählen des Atems und durch die Atemtechniken.
Zählen des Atems heißt, ich gucke auf die Uhr und wie oft ich in einer Minute atme oder wie funktioniert das?
Das wäre jetzt eher mal so eine Spielerei, um sich einzuschätzen, wie hoch ist mein Stresspegel, was für ein Typ bin ich denn? Aber da ist jetzt eher gemeint, dass man einen speziellen Atemrhythmus wählt, geeignet wäre zum Beispiel auf 3 oder auf 4 einzuatmen, dann halte ich die Luft an auf 3 oder 4 und dann verlängere ich den Ausatem doppelt so lang, also auf 6 oder auf 8. Mhm. Vielleicht habe ich da noch eine Atemlehre, die kann ich dann auch zählen, sodass wir im Yoga von 4 Atemphasen sprechen, der Einatem, die Atemfülle, der Ausatem, die Atemleere. Mhm. Und gerade auch mit Klienten, die Panikattacken haben, würde man dann Atemrhythmus finden. Das würde man in einer Atempädagogikstunde ausprobieren. Was ist denn jetzt ein geeigneter Atemrhythmus? Weil das ist ja was Hochindividuelles. Jemand, der von Natur aus langsamer atmet, ist mit 3-3-6 Atemrhythmus nicht so gut bedient, der müsste vielleicht dann 5-5-10 machen oder so. Mhm. Aber da ist natürlich besonders wichtig, dass ich da nicht noch mehr Stress ausübe. Jemand, der dann schnell atmet und ich würde dem sagen, atme auf 10 aus, dann kriegt er erst recht eine Panikattacke, weil er das Gefühl hat, ich kann ja nicht atmen. Deswegen würde man sowas sehr, also ich würde sowas sehr individuell abschätzen, ausprobieren, was jetzt passt.
Machst du das eigentlich auch in deinen Coachings?
Also ich behandle jetzt keine Panikattacken oder ich darf das ja nicht, aber ich würde schon gucken, was für ein Atemrhythmus für meine Klienten passt, wenn ich merke, man könnte unterstützen.
Jetzt sind wir abgekommen von...
Von Nadi Shodhana.
Genau.
Ich habe es nicht vergessen. Ja, also Nadi Shodhana ist eben die Wechselatmung. Wir wirken mit dieser Atemtechnik auf Ida und Pingala ein. Das ist die weibliche und die männliche Energiebahn links und rechts der Wirbelsäule oder auch die Mond- und die Sonnenenergiebahn links und rechts der Wirbelsäule, um eine bestmöglichste Balance herzustellen. Auch da sprechen wir von der Persönlichkeit. Das heißt, ich will ja nicht nur die klassisch weiblichen oder die klassische Mondenergie leben im Alltag, weil das würde bedeuten, dass ich vielleicht sehr zerstreut bin, dass ich nie zum Ziel komme, dass ich zwar gut im Hier und Jetzt bin, aber dass ich vielleicht auch sehr mystisch unterwegs bin und vielleicht ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren habe, wenn ich jetzt zu stark in der Mondenergie bin. Und wenn ich zu stark in der Sonnenenergie bin, dann würde ich die Ellenbogen rauspacken, hätte nur noch mein Ziel im Kopf, wäre sehr rational und sehr logisch denkend und weniger gefühlsbetont. Mhm. Und die Yogis stellen diese Balance zwischen beiden Energien her über den Körper, über die Körperübungen, die Balanceübungen, im Yoga, aber eben auch durch die Pranayama-Techniken, also zum Beispiel Nadi Shodhana, die Wechselatmung. Also wir schaffen die Balance zwischen linker und rechter Energiebahn, bis Sushumna, der Hauptenergiekanal, genutzt werden kann. Und dadurch leben wir weder die weibliche noch die männliche Energie in uns, sodass wir insgesamt in der Persönlichkeit gestärkter sind, eine größere Resilienz haben, mehr bei uns bleiben können bei diesen Atemtechniken. Und Nadi Shodhana wird eben deswegen auch gerne gemacht, zum einen, weil diese Balance hergestellt wird und zum anderen, weil es als Bindeglied gilt zwischen der Asana-Praxis, der Körperübung, hin zur Meditation. Nach Patanjali gehört das zu diesen Stufen, die einem dazu verhelfen, dass man in den Zustand der Meditation fällt.
Du hast vorhin gesagt, dass man erstmal mit dem Körper anfängt, mit der Körperarbeit, und dann, wenn man fortgeschrittener Yogi ist oder Yogini, erst mit den Übungen für den Atem anfängt. Ja? Wann weiß ich denn, dass ich soweit bin, um die Atemübungen angehen zu können?
So wie wir heute hier im Westen Yoga unterrichten, entscheidet das der Lehrer für eine ganze Gruppe. Das heißt, so individuell, wie das ursprünglich gemacht wurde oder wie das empfohlen wurde von Patanjali, ist es ja heute nicht mehr möglich. Das heißt, der Lehrer muss schauen, dass er die fortgeschrittenen Yogis und die Anfänger mehr oder weniger in einer Gruppe unterrichtet. Das heißt, dass auch Anfänger eigentlich zumindest mit Nadi Shodhana, mit dieser Wechselatmung, da schon betraut werden, weil es nicht anders geht. Sonst würde ja die andere Gruppe, also der andere Teil der Gruppe, keine Fortschritte machen. Das heißt, wir leiten es an und geben den Hinweis, wenn du dich unwohl fühlst, beendest du die Atemtechnik einfach. Also es geht ja in dieser Atemtechnik darum, die Nasenflügel abwechselnd zuzuhalten. Das heißt, ich atme auf der linken Seite ein, halte die Luft kurz an, habe beide Nasenflügel geschlossen mit den Fingern, öffne die rechte Nasenseite, atme dann aus, atme auf der gleichen Seite wieder ein und immer nach dem Einatmen verschließe ich wieder die Nase, halte also die Luft kurz an. Und Luft anzuhalten kann immer auch kritisch sein. Mhm. Deswegen würde ein Anfänger die Luft gar nicht anhalten, sondern es ganz fließend machen, während ein Fortgeschrittener durchaus 20 oder auch 30 Sekunden die Luft entspannt anhalten kann nach dem Einatmen und es auch sehr genießen wird zu spüren, Prana breitet sich in aller Ruhe in meinem Körper aus, ich gebe dem Raum und dann atme ich aus, gebe das Verbrauchte ab und öffne mich wieder. Ja, das ist was ganz anderes, ein Fortgeschrittener geht da ganz anders ran, während ein Anfänger erstmal schon mit Vishnu Mudra, also mit der Handhaltung, Probleme hat, weil es drum geht. Das ist etwas, was man so jedes Mal immer als Yogalehrer neu erklären kann. Wie geht es eigentlich? Also Zeigefinger, Mittelfinger an die Daumenwurzel einzuklappen, sodass der Daumen und der Ringfinger frei ist, um diese Nasenzange zu nutzen, also linke und rechte Nasenflügel zu schließen. Da sind dann viele schon, der Zeigefinger will einfach nicht runter. Ich muss den mal runterdrücken. Ich brauche den Ringfinger, den brauche ich im Alltag nie. Also wir wissen, Mudras wirken ja aufs Gehirn. Also deswegen ist es für viele gar nicht so einfach, erstmal da reinzugehen und dann das noch zu wechseln und dann noch zu spüren, und ich muss ja meinen Atemrhythmus nehmen. Was ist denn eigentlich mein Atemrhythmus? Ja. Das sind viele Herausforderungen für einen Anfänger.
Ja, also die Handhaltung ist oder die Fingerposition ist auch entscheidend.
Das wäre so die klassische, aber ich weiß auch, dass einige Yoga-Lehrer aus dem Grund, weil es kompliziert ist, einfach den Zeigefinger auf das dritte Auge zwischen die Augenbrauen legen und mit dem Daumen und dem Mittelfinger oder so einfach die Nasenseite wechseln, gibt es auch. Mhm. Aber klassisch ist eben Vishnu-Mudra. Mhm.
Ja, ich habe eben so gedacht, weil genau das war bei mir am Anfang auch. Wir haben das so in der dritten Stunde gemacht, also als ich in der dritten Stunde war. Und ich habe dann erstmal die Hände sortiert. Und ganz ehrlich, das klingt so einfach, den Atem anzuhalten, ist es aber nicht. Ich habe in dem Moment auch gedacht, ich kriege die Vollkrise.
Ja.
Ja, also so lange den Atem anzuhalten, das machst du vielleicht im Schwimmbad, wenn du tauchst, ja. Aber das ist Wahnsinn. Das unterschätzt man manchmal,
ja.
Ne?
Ja. In dem Moment, also gerade diese Atempausen sind vom Yogi auch deswegen so geschätzt, weil da ist oft Stille. Das heißt, das Yoga Chitta Vritti Nirodha, das zur Ruhe kommen der Gedanken, kann sich dann einstellen, gerade in diesen Atempausen. Und auch das macht einen Anfänger richtig Stress, wenn er plötzlich merkt, mein Geist wird leer, diese Maschine da oben, da passiert gerade nichts mehr. Also da, das sind ganz viele Ebenen, die da berührt werden. Und deswegen ist der Atem für uns Yogis so heilig und so besonders, dass ihn wir, nicht wir, möchte ich nicht sagen, weil ich habe das leider schon anders erlebt. Ich und in meiner Ausbildung, oder ich kenne das auch von meiner Ausbilderin, der Ursula Salbert, so, die hat da auch großen Wert drauf gelegt, dass es so wichtig ist, jeden Schüler in seinem Atemrhythmus zu lassen. Es gibt manchmal so einen Unterricht, wo dann der Lehrer sagt, und wir atmen alle ein und jetzt atmen wir alle aus und jetzt atmen wir ein und jetzt atmen wir aus. Mit dieser Art und Weise zu unterrichten, kann ich Schüler ganz schön in Stress schicken. Und gerade die Langsamatmer, die kommen da oft nicht hinterher. Dann geht er hinterher gestresster aus dem Kurs, als er reingegangen ist. Das darf natürlich nicht passieren.
Mhm. Die Übung, über die wir jetzt gesprochen haben, ist das auch so eine Übung, die man machen kann, wenn man noch nicht so viel Yoga-Praxis hat? Oder also gibt es überhaupt irgendeine kleine Übung, die man auch so machen kann, wenn man jetzt zum ersten Mal den Podcast hört oder nur unseren Podcast hört?
Ja, da würde ich jetzt nicht Nadi Shodhana empfehlen. Das würde ich nicht ohne Lehrer so rausgeben wollen. Aber das Zählen vom Atmen, das kann jeder machen. Da kann jeder für sich mal ausprobieren, wie fühlt sich das an, wenn ich auf 3 einatme und auf 6 ausatme. Da muss ich noch keine Atempause machen, aber ich werde feststellen, es tut schon mal gut, auf den Atem zu achten, und man durch dieses doppelt so lange Ausatmen, ich komme auch zur Ruhe. Das kann man ja immer wieder zwischendurch einbauen. Meine Behauptung ist ja die Raucher wollen eigentlich nur mal durchatmen. Deswegen stellen die sich an die frische Luft, soweit schon mal ganz gut. sie wollen dieses tiefe Einatmen mal, in Ruhe mal durchatmen. Nur leider halt in Kombination mit einer Zigarette. Aber im Grunde genommen wäre das aus meiner Sicht gar nicht schlecht, statt Raucherpausen, Atempausen zu machen, sich mal wirklich an die frische Luft zu stellen und in diesem Atemrhythmus tief durchzuatmen und dann erst wieder zur Arbeit zu gehen. Da wird man merken, das verändert einiges.
Ja, das stimmt. Ja. Ich mache ja immer Raucherpausen mit den Rauchern, ohne mitzurauchen draußen, damit ich auch mal durchschnaufen kann.
Ja.
Kann ich empfehlen. Also man muss halt weit genug wegstehen, sonst.
Ja, sonst ist es genau.
Ist nicht so gesund, ja. Genau, Atem. Ich habe das ja in der Einleitung auch schon gesagt. Jetzt tragen wir natürlich alle Masken in bestimmten Bereichen. Was macht das mit unserem Atem aus der yogischen Sicht und verändert das vielleicht auch was?
Also ein fortgeschrittener Yogi wird sich davon nicht beeinträchtigen lassen. Der bleibt so bei sich und kann seinen Atem so genau kontrollieren, dass ob da jetzt ein Atemwiderstand ist oder nicht, das wird keine Auswirkung auf seine Persönlichkeit haben. Aber jemand, der noch sehr unbewusst mit seinem Atem umgeht oder gar nicht, vielleicht noch nie darauf geachtet hat, wie er eigentlich atmet, der wird vielleicht schon Stress bekommen unter so einer Maske, wenn er länger so eine Maske trägt, weil es hat ja was Beengendes auch. Dann steckt ja, also ist es ja auch ein Symbol jetzt geworden für einen großen Konflikt auch in der Gesellschaft, und es ist ein Symbol geworden für einfach diesen Virus. Das heißt, damit sind ja schon ganz viele Bilder auch automatisch im Kopf. In dem Moment, wo ich mir die Maske aufsetze, passiert ja auch etwas mit dem Geist. Also wird sich der Atem schon allein deswegen verändern möglicherweise, also kürzer sein oder unregelmäßiger sein, weil sich die Person vielleicht einfach von der Gesamtsituation auch gestresst fühlt. Wenn dann dieser Atemwiderstand noch dazu kommt oder auch dieses Gefühl über der Nase, über den Mund, entsteht auch so, kann so ein Gefühl entstehen wie, ich kann nicht richtig tief einatmen, ich kann meine Atemräume nicht richtig nutzen. Und wenn jemand sich nicht frei in seiner Atmung fühlt, dann wird das auch Auswirkungen auf Geist und Seele haben. Das heißt, er wird sich so fühlen wie, ich kann mich nicht entfalten. Ich darf meinen Lebensraum nicht so einnehmen, wie ich das gerne möchte. Ich fühle mich beengt, ich fühle mich beschnitten in meiner Entfaltung. Ja, und von daher Ob das so ist oder nicht, das wäre jetzt eine politische Diskussion, die ich jetzt mal außen vor lasse, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal einfach nur auf dieses innere Gefühl, was so eine Maske machen kann bei einem Erwachsenen. Bei einem Kind sieht es nochmal anders aus, weil ein Kind ist ja noch nicht fertig in der Entwicklung der Persönlichkeit. Das heißt, es weiß nicht, wie es sich fühlt, wenn es voll in Saft und Kraft, voll in der Persönlichkeit, in der stärksten Variante des eigenen Seins steht. Das heißt, ein Kind wird sich möglicherweise durch das Masketragen nicht so entfalten, nicht so befreit in sein, wie es eigentlich sein könnte. Mhm. Einfach nur durch das Gefühl, tagtäglich, jetzt ja in den Schulen, was es hinterlässt. Es hinterlässt ja was. Also und so da an der Stelle, so würde ich das auch gerne einfach stehen lassen, weil ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren, dass es eine Auswirkung hat, wenn man es trägt, auf eine Persönlichkeit, weil es kann sich jeder gut, kann man glaube ich gut nachfühlen, dass das einen Unterschied macht, ob ich was habe oder ob ich nichts über dem Mund oder Nase habe. Mhm. Ja. Und wenn natürlich diese Thematik, diese Angespanntheit noch mit reinfließt, wie wir müssen die Fenster offen lassen und du könntest potenziell jemanden anstecken und dieser jemand könnte davon sterben. Also das geht ja noch mal viel, viel tiefer in die seelische Entwicklung, als einfach nur diese Maske zu tragen. Mhm. Aber das Symbol, ja, diese Kombi, die macht's. Die macht's. Von daher, ja, das ist... Da fände ich schon gut, drauf zu achten, dass man zwischendurch diese Atempausen hat. Mhm. Das ist wichtig.
Ja.
Ja, wie du sagst, machst du es ja auch. Und ja, also es ist, weiß ich nicht, ob das so, ich kriege das nicht so mit, was in den Schulen passiert gerade. Ich habe ja im Moment, die einen Kinder sind ja draußen, das andere noch nicht drin in der Schule. Aber was man so manchmal liest, das ist manchmal schon so erschreckend, weil Kinder müssen, glaube ich, auch auf dem Schulhof gerade Masken tragen, oder? Dann weiß ich gar nicht, wie das ist.
Ja.
Das, von daher, das ist schon, das hat eine Auswirkung. Mhm. Ja, von daher, ja. Das tiefe Atmen ist für uns Yogis sehr, sehr wichtig.
Ja. Was ist dir noch wichtig zu sagen zum Thema Atmen? Das ist ein relativ komplexes Thema.
Ist ein sehr komplexes Thema. Was ich noch interessant finde, ist, dass wir unterschiedliche Atemtypen kennen im Yoga auch. Die Anna Tröckes hat das Thema bekannt gemacht. Das ist eine Studie von Erich Wilks, der festgestellt hat, dass es lunare und solare Atmer gibt. Aha. Und das ist ganz spannend, wenn man das mal googelt, dann kann man das, wenn man sein Geburtsdatum und die Uhrzeit vor allem weiß und wo man geboren wurde, dann kann man das eingeben, dann weiß man hinterher, das kann man ausrechnen, ob man ein lunarer, ein solarer oder ein Mischtyp ist. Aha. In der Atmung. Ist ein bisschen eine Spielerei, aber für uns Yogis ist es wichtig. Also in meiner Ausbildung ist das ein wichtiger Bestandteil, da zu sensibilisieren, weil die meisten Yoga-Lehrer atmen lunar an. Das bedeutet also für die lunaren Atemtypen Komfort.
Was sind das für Atemtypen, die lunaren?
Das bedeutet, wenn ich, die sind aktiv in der Atemhilfsmuskulatur beim Einatmen. Und passiv beim Ausatmen, das heißt, sie entspannen sich beim Ausatmen, tun eigentlich nichts. Aha. Wenn man jetzt mal, jeder kann mal kurz drauf achten, wie atme ich ein, passiert da was, ist da eine Anspannung in der Atemhilfsmuskulatur? Beim Ausatmen passiert nichts. Mhm. Bei den solaren Atmer ist es genau andersrum. Die entspannen sich beim Einatmen, machen also nichts aktiv und pressen beim Ausatmen die Atemhilfsmuskulatur aneinander, also die strebt aneinander. Und das ist ein aktiver Prozess, leer zu werden. Wie ist es bei dir? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, ich bin aktiver Einatmer und ein passiver. Aber ich merke das, wenn ich wenn ich angestrengt bin und dann fange ich plötzlich an zu seufzen, wenn es dann rum ist, wenn ich fertig bin mit Denken. Mhm. Ne? Oder wenn es so stressig war und ich dann merke, so jetzt läuft alles, ja, dann mache ich Stoßlüften, dann, dann seufze ich so und dann merke ich plötzlich, wie mein Umfeld mich völlig irritiert anguckt und dann merke ich erst, dass ich geseufzt habe, weil dann das entspannt.
Ja, das machen beide Atemtypen. So nach Stress, so durchatmen ist Zeichen, ah, okay, bin wieder bei mir. Ja, also dieses, es gibt auch Mischformen, da kann man es gar nicht so ganz genau spüren, wie rum es ist. Das ist für den Alltag nicht wesentlich. Das hängt übrigens damit zusammen, mit den Gezeiten. Wie dieser, also auch Zugkraft oder eben ausdehnende Kraft, welche der Kräfte mehr gewirkt hat. Das hängt damit zusammen, welche Energie mehr gewirkt hat. Und mit dem ersten Atemzug, den man nimmt, bestimmt das darüber, wie der restliche Atem im restlichen Leben verläuft. Das heißt, es verändert sich dann nicht mehr, ob man Luna oder Solar ist.
Echt?
Ja, ist spannend, Wahnsinn, gell? Ja. Und für die Yogis, für die Yoga-Lehrerinnen und Lehrer ist es deswegen wichtig, weil wenn ich jetzt ein lunarer Typ bin und ich mich anstrenge oder in die, dann würde ich eher, Moment, jetzt muss ich überlegen. Also ich atme ein. Also ich sag mal so rum, wenn ich jetzt in die Vorbeuge gehe, wenn ich den Kopf nach unten nehme, würde ein lunarer Typ ausatmen.
Ja.
Und wenn er den Kopf nach hinten nimmt und nach oben kommt, dann atmet er ein.
Ja.
Bei dem solaren Typen wäre das eher andersrum. Der würde sich eher wohlfühlen, in der Vorbeuge einzuatmen und nach oben zu kommen, auszuatmen.
Ich bin Lula.
Genau, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich mache das dann gerne in der Ausbildung, dass ich exakt die gleiche Asana anbiete und dann einmal Luna anleite und einmal Sola anleite. Und dann merken viele erst, boah, das ist so anstrengend, wenn man entgegen seinem natürlichen Atemrhythmus in eine Übung reingehen muss.
Ja.
Und ich versuche es immer wieder mal in meine Gruppen reinzugeben. Denk dran, ich leite es Luna an. Aber wenn es für dich andersrum besser ist, dann mach es einfach andersrum. Mhm.
Gibt es eigentlich eine Mehrheit, dass die Mehrheit vielleicht eher lunar ist? Oder also kann man es so nicht sagen?
Ich hätte vermutet, dass die Mehrheit lunar ist. Ich würde das in meinen Kursen so beobachten, dass die Mehrheit lunar ist. Ich bin ein ausgewiesener lunarer Atemtyp. Vielleicht liegt es daran, weil Anna Tröckes schreibt, glaube ich, in ihrem Buch, dass sie glaubt, dass es mehr Solare gibt. Und ich glaube, dass ich auf einer Internetseite gesehen habe, dass es wohl ziemlich ausgeglichen sein soll. Also ein bisschen wachsweich, also vielleicht ein bisschen was Gefühltes. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht so, wo sich dran festhalten muss. Aber wenn ich als Yoga-Lehrer merke oder wenn ich als Schüler, als Yoga-Praktizierender merke, boah, ich muss ganz schön schnaufen. Die anderen, die schnaufen nicht so. Wieso muss ich eigentlich denn so schnaufen? Dann würde ich einfach mal den Atem umdrehen und gucken, ob es nicht leichter fällt.
Mhm. Stimmt. Okay. Erklärt vieles gerade.
Genau, oder jetzt aus einem Sit-up raus. Ja. Atme ich ein oder atme ich aus?
Ja.
Für die einen ist das, also da merkt man sofort, wenn man es mal für sich ausprobiert, einfach ja, so ein Sit-up aus dem Liegen raus, hoch. Das ist was ganz, ja, was angeboren ist, da macht man sich keine Gedanken drüber.
Mhm. Hm. Was müssen wir dann noch beachten beim Thema Atmen?
Das Bewusstsein, dass Atem etwas ist, was dir geschenkt wird, dein Lebenshauch in dem Moment, wenn du den ersten Atemzug nimmst und etwas sehr Bewusstes sein kann, wenn du den letzten Ausatem machst. Für uns Yogis ist das so elementar wichtig, auch beim Sterben mit dem Atem zu bleiben und den Atem zu nutzen, um auszuatmen, um zu gehen. So, das ist, es ist sowas Alltägliches, wir machen uns keine Gedanken, aber wir versuchen uns immer wieder das herzuholen, wie wertvoll das ist und wie, ja, es ist einfach Leben, es ist einfach, ohne Atem ist nichts möglich. Und das finde ich gerade jetzt in Zeiten, wie sie jetzt sind, sich das bewusst zu machen, egal wie stressig es draußen ist. Dein Atem muss davon nicht beeinträchtigt werden. Du kannst einfach so bei dir bleiben, dass der Atem ganz ruhig bleibt, in deinem Rhythmus bleibt. Dann wirst du merken, dass dich der Alltag nicht mehr so mitreißt.
Ich bin im Hintergrund schon die ganze Zeit am Zählen mit meinem Atem. Was ist dir noch wichtig zum Thema Atem zu sagen?
Wir haben die Atemräume noch angesprochen, dass wir da vielleicht nochmal näher drauf eingehen, wie öffne ich denn eigentlich Atemräume? Ich glaube, das ist für viele Yoga-Anfänger auch eher was Ungewöhnliches. Wie öffne ich es? Durch Dehnen und Muskelanspannung, beides. Also einfach durch die Aktivierung der Muskeln an der Stelle, wo ich hinatmen möchte. Und dann merke ich, in dem Moment, wo ich da mal durchgestreckt habe oder den Muskel erwärmt habe, ist es auch rein physiologisch so, dass er natürlich besser mit Blut versorgt wird und damit besser mit Sauerstoff versorgt wird. Aber auch gefühlsmäßig spürt man das sofort, dass es ein Atemraum an den Flanken kann man das gut spüren. Mhm. Aber wir können das auch mit den Fingern machen, wenn ich die nach hinten dehne und wieder locker lasse und dann gedanklich hinatme, werde ich da eine größere Präsenz in den Fingern haben oder in den Füßen. Uns Yogis geht es ja auch immer um Präsenz, dass ich den Körper spüren kann, wirklich bis in die Fingerspitzen, bis in die Fußspitzen. Und auch das ist ein Tool, was mir im Alltag helfen wird, resilienter zu sein. Einfach nur über das Spüren des Körpers. Hier ist mein Körper, hier ist mein Atem. Und das verändert sich erstmal nicht. Mhm.
Apropos Atem, genau. Was ist, wenn man extrem im Stress ist oder extrem nervlich angespannt? Gibt es dann auch, abgesehen vom Atemzählen, so ein Tool, dass man sich kurz wieder in die Präsenz bringen kann?
Zum Beispiel mit einer Ha-Atmung. Also, dass man sich in so eine Grätsche stellt, man nimmt die Arme über vorne nach oben, atmet mal tief ein und dann kräftig Ha. Darfst du jetzt halt natürlich nicht machen, wenn jemand anderer im Raum ist. Da ist es wieder, das Thema. Also kräftig ausatmen, so in der Vorbeuge und das mal so 3-4 Mal machen. Das wird schon helfen, mal richtig Stress loszulassen, ohne dass man jetzt in eine Pranayama-Übung vom Yoga gegangen ist. Wenn man so einen Wut hat oder Hass hat, dann kennen wir den Löwen. Da muss ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt in die Körperhaltung vom Löwen gehen, aber ich kann einfach mal die Augen weit aufreißen, auf die Nasenspitze schauen und die Zunge weit rausstrecken und brüllen wie ein Löwe. Die Erwachsenen machen das oft auch mit so einem Reibelaut, der ausgeatmet wird. Das ist vielleicht dezenter im Büro. Trägt vielleicht nicht gerade jeder mit. Also man könnte es auch mit so einem Reibelaut, mit so einem gehörtem Ausatmen machen. Aber wenn man jetzt sich ungestört fühlt, würde man da auch richtig brüllen können. Und gerade auch diese Zunge draußen bewirkt da so dieses, ich sag's jetzt mal, auskotzen. Vom Gefühl her einfach, okay, das ging mir jetzt richtig auf die Nerven. Und dann wird man auch eine Befreiung spüren, einfach über diese kleinen Übungen.
Danke für den Tipp.
Gerne.
Ich glaube, ganz viele werden nach dem Podcast jetzt brüllen.
Brüllen,
ja. Oder zählen.
Genau.
Oder Sit-Ups machen.
Genau, wie ist es bei mir?
Haben wir alles gesagt?
Ja, das ist, glaube ich, so, jetzt gerade, glaube ich, ein ganz guter Rundumblick zum Thema Atem.
Dann wünschen wir wahrscheinlich unseren lieben Zuhörern, dass sie alle gesund bleiben. Gut durch den Winter kommen, ob mit oder ohne Maske, egal wo sie sind.
Genau, das Immunsystem schön stärken, tiefes Durchatmen.
Ja,
danke dir. Am besten an der frischen Luft.
Ja. Ja, unbedingt. Und am besten ohne Zigarette.
Am besten, ja.
Okay, ich danke dir für das Gespräch heute.
Ich danke fürs Zuhören und Fragen stellen. Namaste.